www.kamikaze-radio.de. Ja, hallo meine Lieben, ich habe immer noch den Dödelhain aus Duisburg, eine der ältesten aktiven deutschen Punkbands überhaupt in Deutschland.
Ja, wir sind schon so alt, weil mein Bart, der reicht von hier bis zur Tür.
Pass auf, warte mal, ihr habt ja irgendwie 82, habt ihr ja eigentlich Dödelhai gegründet. Mit zwei Leuten.
Mit Hardy und Andy. Nein, also ich sag mal so, über die Jahreszahlen scheinst du ja komischerweise besser informiert zu sein als ich. Also ich weiß nur, dass wir im Endeffekt irgendwann Mitte der 80er, ich sag mal, oder in den frühen 80ern, hatten wir erst eben diese Neue Deutsche Welle-Kapelle, von der wir vorhin erzählt haben, Zeitzeichen.
Ja.
Und dann kam dann irgendwann so die Phase, wo unser damaliger Zeitzeichensänger eigentlich kein Punk spielen wollte. Und Zeitzeichen war ja eher so eine Mischung aus Rock und
NDD. Warte, ich frage mal kurz. Zeitzeichen, wie viele Leute wart ihr?
Boah, das ist schwer zu sagen, weil wir haben die Besetzung so häufig gewechselt. Wir waren so 4-5 Leute.
Okay, aber ihr wolltet dann eher die Mehrzahl von Zeitzeichen, wollte eigentlich mehr Punkrock machen.
Also ich sag mal so, ich wollte Punkrock schon machen. Mein Bruder, der Hardy, wollte Punkrock machen.
Oh, der Hardy ist dein Bruder?
Ja, das ist mein Bruder.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, wir sind sozusagen ein Familienbetrieb.
Ja, die Geschichte wieder.
Oh, das Blut ist dicker als Wasser, versteht
ihr? Ja, stimmt.
Der Gitarrist damals halt, der wollte eigentlich eher auch Punk machen, nur unser Sänger. Der damalige Zeitzeichensänger, der war so jemand, so ein Typ, der auf Rock steht praktisch. Weißt du, halt so, der wollte was Seriöses machen, womit er auch später mal richtig berühmt werden konnte. Und wir haben immer versucht, weil ich habe dann auch damals schon die Stücke von Zeitzeichen komponiert. Also ich habe die Texte auch für Zeitzeichen gemacht und auch die Stücke. Und dann habe ich immer versucht, die so klammheimlich immer punkiger zu machen. Weißt du, nicht so auf einen Schlag, und dachte mir, ich jubel ihm das so unauffällig unter. Und als er dann plötzlich so Stücke singen musste, wie die Häuser brennen schon und ähnliches, fiel ihm plötzlich auf.
Das hat er gemerkt.
Die radikaler wurden. Und irgendwann sagt er dann zu mir, ey Andi, ich will diesen Punk hier auch nicht spielen. Und dann haben wir damals praktisch eine Band gemacht und haben gesagt, okay, dann machen wir ein Parallelprojekt zum Austoben. Das war dann die Dödelhaie.
Ja.
Und alle, die auch Bock auf Punk hatten, haben dann noch nebenbei die Dödelhaie gemacht. Und irgendwann schlief Zeitzeichen so ein. Und die Dödelhaie übernahmen die Weltherrschaft.
Ja, okay, alles klar. Also das ist die Entstehungsgeschichte von Dödelhaie.
Nee, die ist viel komplizierter, aber es war nur so eine Kurzform.
Ja, okay, das ist... Ich denke mal, das andere artet dann wahrscheinlich auch aus.
Ja, ich meine, da musste wirklich halt 2 Tage ununterbrochen auf Sendung bleiben. Und das hält kein Zuhörer durch, weißt du. Dann hast du die ganzen Leute, die sich mit Benzin übergießen, eine Kippe anzünden, sich selber aufhängen, lachen von Felsen springen und dabei schreien, ich ertrage nicht mehr. Und das wollen wir ja nicht.
Ey, ich sag mal, Dödelhaie sind ja jetzt, rechne, 24 Jahre unterwegs, treiben seit 24 Jahren ihr Unwesen.
Hatten wir nicht letztens 25-Jähriges?
Warte mal, 83, 83?
Ich stehe ja nicht genau auf die 83, ich kann auch 82
84, 85, 86, 87, nee, ihr seid seit 24 Jahren auf dem Markt.
Also ich meine, wir haben letztens 25 Jahre Dödelhaie, 25 Jahre Frieden und Freiheit gefeiert, aber...
Warte mal kurz, 82, 83 kam mit der Sänger Timo und Mani dazu. Euer Minister da, der Leiter des Ministeriums für Heilfreude.
Also diese Wirren, weißt du, in diesem Mittelalter... Also,
dann müsst ihr im Januar wahrscheinlich hier eine 25-jährige Party gehabt haben.
Dann haben wir die wahrscheinlich, wir hatten die schon letztes Jahr gemacht, aber wir greifen so Sachen auch vor. Wir runden ja auch gerne auf oder ab, weißt du?
Okay, alles klar.
Und sagen, ach Gott, fast 25, scheiß drauf. Ein halbes Jahrhundert, wir können auch 50 feiern, kein Thema. Also wir sehen das nicht ganz so eng, weißt du, man muss die Feste feiern, wie sie kommen.
Also mal, ihr habt ja auch mal irgendwie Samplerbeiträge, mittlerweile glaube ich schon irgendwie über 20 Samplerbeiträge gemacht.
Viele.
Unter anderem auch auf einem russischen Sampler.
Ja, wir dachten halt, auch der Osten darf Punkrock hören.
Wie kam der Kontakt da mit Russland?
Das war eine ganz skurrile Geschichte. Das Lustige ist, ich habe eigentlich erst vor paar Monaten erfahren, wieso die Russen Dödelhaie schon früher kannten.
Ja.
Klar, ich habe zwar öfter Anfragen aus Russland gekriegt und so, aber warum und wieso, wusste ich noch gar nicht. Und ich habe mal irgendwann vor einem Jahr von einem Typen in Russland, da habe ich auch ein Interview mitgemacht, und er meinte zu mir, die jüngeren Kids in Sibirien kennen die Dödelhaie ja gar nicht mehr so wie wir Alten.
Okay.
Cool, ich wusste auch, dass die alten Punks in Sibirien uns kennen. Und dann kam das so nach und nach raus. Und zwar ist nämlich Folgendes passiert, so diese blöden Zufälle. Es waren mal 2 Russen auf dem Dödelhai-Konzert in Meran, also wovon wir gerade geredet haben, in Südtirol.
Wahrscheinlich irgendwelche Deutsch-Russen sogar.
Keine Ahnung, aber die beiden haben damals ein Tape aufgenommen.
Ja.
Sind dann wieder zurück nach Russland gegangen, und dieses eine Tape, das wurde gebootleckt bis zum Verrecken. Weil das war halt teilweise, ich kenne das auch aus meiner alten polnischen Heimat so, in solchen Ländern, wo du im Endeffekt noch nicht so die richtige Struktur hast, alle werden natürlich vervielfältigt. Das heißt, jeder hatte hinter irgendeine eirige Kassette, wo Dödelhaie Daily Terror drauf waren. Und das hat sich dann irgendwie so fortgesetzt. Weißt? Und dann ganz viele Jahre später hat dann einer von den Typen ein Label gegründet. Und das wurde auch richtig groß. Das ist richtig groß in Russland. Und der hat dann gesagt, so, ich mache jetzt hier die ganzen Sampler. Jetzt frage ich mal bei der Dödelhaie an. Und das hat er dann gemacht. Der Genosse heißt Dimitri. Ich meine, gut, jeder zweite Russ heißt.
Ich wollte gerade sagen, Dimitri ist ja schon okay, ne?
Ja, aber der ist auch wirklich ein absolut netter. Und hat dann eben halt hier die Sampler-Dinger gemacht. Dann waren wir mit Dödelhaien da drauf. Und der hat dann auch gesagt, warum nur Sampler? Kommt doch mal selber vorbei. Haben wir gesagt, gut, Dimitri, wenn du meinst, ne? Und dann hat er im Prinzip im Herbst, das war jetzt im Herbst letzten Jahres, haben wir dann eine Russland-Tour gespielt. Und die war richtig strange, also die war super geil. Aber ich muss wirklich sagen, nach der Tour habe ich gesagt, die Leute in Russland, die sind mir unverständlicher als die Leute in Kuba. Also ich konnte mit der Mentalität der Kubaner, konnte ich mich eher sofort assoziieren. Ich konnte sofort sagen, ja, die denken, also die kubanische Szene denkt wie wir. Bei den Russen musst du echt immer dreimal manchmal schlucken und sagen, naja gut, andere Länder, andere Sitten.
Ich wollte gerade sagen, die haben auch ganz andere Mentalitäten, die Russen.
Absolut, also ich muss sagen, es war sehr, sehr geil. Also die Konzerte und der Enthusiasmus der Leute in Russland war unglaublich. Also
ja, aber erstmal mit den Leuten klarkommen, das ist immer so ein Beschnuppern halt, so eine Geschichte, ne?
Ja, und wir haben auch vorher, der Dimitri hat mich auch vorher gefragt und meinte, pass auf, Andi, wollt ihr Hotels haben oder könnt ihr auch privat pennen?
Ja, nö, 5-Sterne-Hotel wollen wir haben.
Ja, wir haben kurz überlegt, weil schon ganz kurz überlegt, die bequeme Variante wäre sicher die Hotels gewesen, aber da hätten wir nicht alles erlebt, weil es hätten wir nicht alles gesehen und hätten sicherlich super viel verpasst.
Und ich sage mal, wenn ihr jetzt doch ein Hotel gewählt hättet und das wäre irgendwie in der Szene in Deutschland bekannt geworden, dann hättet ihr auch ein Problem gehabt.
Vielleicht, aber wir brauchen ja das Abenteuer.
Weil die Szene ist doch recht konservativ geworden heutzutage.
Ja, obwohl, ich sag mal so, ich kenne, ach Gott, jede zweite Punkband, die ich kenne, nimmt hier in Deutschland ein Hotel, wenn sie irgendwo spielt. Also, ich sag mal, so unüblich ist es nicht mehr, muss man mal so sagen. Es gibt ja sogar Veranstalter, die wollen ja, dass du im Hotel pennst, weil die keinen Bock haben, dass du zu Hause deren Wohnung verwüstest. Also, Sachen gibt es ja auch alles.
Ja, aber andererseits ist es für eine Band auch okay, denke ich mal, wenn sie mal ein ordentliches Bett hat und anstatt irgendwo auf einer Matte zu pennen und sowas.
Ja, ich sag immer, also jetzt viel für Deutschland gesehen. Also, wenn wir Verträge machen, wir sagen dann immer in unseren Verträgen, passt auf, wir wollen einfach halt 5 saubere, ruhige Schlafplätze.
Ja.
Und dann sage ich, gut, wenn ihr da irgendein Zimmer habt, wo 5 Matratzen und ein Schlafsack ist, ist das für mich völlig in Ordnung. Ich habe nur keinen Bock, wenn du eine lange Tour spielst, weißt du, und du musst dann jeden Abend irgendwo pennen, wo du nie Ruhe hast. Ich meine, Party machen ist ja schön, aber wenn die Party dauernd ist, weißt du willst mal irgendwann pennen,
ja.
Und fallen irgendwelche Leute über dein Bett, Alter, saufen, dann sagst du beim ersten Mal, klar, ich sauf dir unter den Tisch, beim zweiten Mal sagst du, oh, ich mach mit, beim dritten Mal sagst du, oh, ich hab doch gerade schon so schön gemammelt. Das heißt, da ist dann so der Punkt, wo du dann ab und zu zumindest mal wirklich pennen willst. Aber in Russland war es ein anderer Hintergrund. Auch da haben wir einfach gesagt, wir wollen einfach sehen, weißt du, wie die Russen wirklich halt so sind. Also wir wollen halt nicht in einem Hotel sehen, wir wollen gucken, wie die wohnen halt, was da so privat abgeht. Und genau so haben wir es auch erlebt. Und wir haben so viele Freunde da gewonnen. Also es waren sehr interessante, auch viele Gespräche praktisch halt. Guck mal, wir waren in einer Stadt gewesen, den Namen habe ich wieder völlig vergessen. Das war irgendwo in den russischen Wäldern, Richtung Sibirien schon fast, also wie ich in der Provinz. Und dann kamen wir in so ein Ding, wo wir gepennt haben. Die Leute meinten halt, ob wir nicht ihre Kühlschränke signieren könnten und so ein Kram. Dann haben wir gedacht, ja, können wir es zwar machen. Und da haben wir hinterher aber mitgekriegt, die kannten jetzt gar nicht die Dödelhaie in dem Kaff. Wir waren aber die ersten Ausländer, die jemals gesehen haben. Wir waren die allerersten Ausländer, die je zu Gesicht gekriegt haben. Und darum wollten die Autogramme von uns. Weil wir für die Wesen von einem anderen Stern praktisch waren. Und das waren halt sehr lustige Geschichten. Oder wenn irgendwelche Leute nach dem Konzert kommen, weißt du, und dir die Hand schütteln, danke, dass ihr in unserer Stadt gewesen seid. So was sehen wir ja sonst nicht.
Ja, aber ich sag mal, wer verirrt sich nach Sibirien?
Ja, das sind schon, ich meine, in Moskau war es anders. Also da waren die Leute auch nett.
Ja gut, Moskau ist ja mittlerweile auch eine Weltstadt.
Natürlich, halt, also wenn du da durchgegangen bist, ja. Es sah aus wie eine Mischung aus Gotham City, wo Batman durchschwingt, und New York ungefähr.
Ja, so ungefähr,
Diese, ich sag mal, stalinistische Architektur, die immer noch haben, die sieht wie aus einem Comic teilweise aus. Wie aus einem düsteren, bedrohlichen Comic praktisch. Und es gibt sehr, sehr viele Faschos in Moskau. Das haben wir dann letztendlich auch gemerkt. Also wir haben selbst in dem Sinne jetzt keinen direkten Kontakt gehabt, aber unser Dimitri, der wirklich ein sehr cleverer Russe ist und der auch überall seine kleinen Fingerchen drin hat und alles weiß, der meinte dann zu uns, ja pass auf Andi, wir müssen am besten 3 Stunden vorher Richtung Konzert gehen, bevor wir da sein sollen, weil die Nazis wollen euch abfangen. Wir kennen aber ihre Routen, auf der die immer die Bands halt abfangen, um die umzubringen. Und darum gehen wir einfach ein paar Stunden eher dahin. Dann habe ich mich so ein bisschen belehren lassen, dass eben die Nazis speziell in Moskau einfach wirklich sehr, sehr stark sind, während die Punk-Szene leutetechnisch auch schon recht stark ist, aber noch im Aufbau ist.
Ja.
Die Faschos sind da wirklich, das sind Kanten- und Knochenbrecher, denen alles egal ist. Also denen ist wirklich alles scheißegal. Die legen mich einfach wirklich um und sagen, mir ist halt völlig egal, ob ich in einem Gulag ende. Und meistens kümmern sich die Bullen ja sowieso nicht darum. Und die Punks sind dann doch eher noch die etwas jüngeren praktisch, die auch nicht alle so schlagkräftig sind. Da siehst du halt letztendlich auch. Das sind dann Leute, die zwar sehr engagiert sind, aber komischerweise haben die Faschos die Knochenbrecher auf ihrer Seite und die Punks haben dann eher die intellektuellen, schmächtigeren auf ihrer Seite.
Und dann das ist immer scheiß so Situation irgendwie, ne?
Eigentlich.
Also das ist immer so diese Differenz dazwischen. Also wenn ich mir so die teilweise die Linken angucke und dann die Rechten angucke, dann denke ich so, hui, eigentlich fällt lieber auf der anderen Seite. So, die sind größer und stärker als ich.
Ja, ist oft wirklich komisch halt. Ja, das, aber gut, man sagt ja auch irgendwie halt, viel Muckis, kein Hirn. Und dann wirst du wohl Fascho. Weil ich meine, kein Hirn zu haben, ist ja eine Voraussetzung, Fascho zu werden. Weil wenn
das stimmt,
hätte,
das stimmt.
Würdest du kein Fascho werden. Das schließt sich ja gegenseitig aus.
Hier, Andi, ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil du hast irgendwie um 23 Uhr irgendwie einen Termin.
Ja, ich muss da mal so langsam...
das heißt, du hast noch 4 Minuten Zeit, irgendwie was zu regeln, ne?
Ich meine, das fängt eigentlich heute schon an.
Ich sag mal, ich habe eigentlich noch so viele Fragen hier vor meinem Zettel oder meine
Bilder. Ja, ich sag mal, ich nehme es jetzt nicht so eng. Also, ich werde jetzt nicht um 23 Uhr den Hörer hinwerfen und sagen, so, das war's. Also, du kannst ruhig weiterfragen.
Nein, ich lade dich sonst nochmal in 2 Monaten nochmal ein.
Das können wir gerne machen, weil du weißt ja auch, ich erzähle ja gerne, ist ja kein Problem.
Also ich rufe dich einfach, oder wir machen einfach nochmal einen Termin irgendwie, wir checken das mal so die nächste Woche und dann machen wir mal einen neuen Termin und zu diesem Termin eventuell, was weiß ich da, 3 Tage später oder 1-2 Tage später auf dem Samstag, dass wir dann mal in Husum ein Konzert hinbekommen.
Das wäre auf jeden Fall auch eine coole Sache, weil im Norden sind wir immer ein bisschen unterrepräsentiert.
Also bis Hamburg, sage ich mal, oder?
Ja, Hamburg ist ja unser Ding halt, Hamburg haben wir ja gefressen. Wir haben noch nie in unserem verfickten Leben in Hamburg gespielt.
Echt nicht?
Und wir glauben auch, Hamburg ist wirklich so die letzte Bastion, die sich tapfer gegen die Dödelhaie wehrt.
Pass auf.
Wir nur verlieren können.
Scheiß auf Hamburg, überspring Hamburg und komm einfach in den Norden, nach Schleswig-Holstein.
Ja, ich finde den Norden gut. Wir haben im Norden schon gemacht. Wir haben in Lübeck gespielt, im Treibsand. Das war immer eine geile
Geschichte. Okay, alles klar. Lübeck war das schon. Okay.
Ja, da waren wir schon. Ich meine, das Nördlichste, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist Rostock nördlicher als ihr?
Nee, in südlicher.
Warte mal, ich bringe eine Karte an meiner Wand. Ja, hast du recht, ist ein südlicher, stimmt.